sitzen eigentlich meine Haare? Ich habe das Gefühl, heute sitzt
du
die Haare
nicht. Du gehst ständig mit der Hand rein.
Lass. Ich habe das Gefühl, da ist irgendwas.
Nee, eigentlich nicht. Sitzt alles? Die fallen dir halt manchmal so ein bisschen rein, aber das finde ich nicht schlimm.
Okay, gut, okay.
Ja. Jetzt fahr nochmal durch.
Jetzt doch, guck.
Ja, jetzt, weil du es gerade versaubeutelt hast.
Guck, so?
Ja, so ist gut.
So?
Ja.
Ja.
Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche auf die politischen und gesellschaftlichen Highlights blicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Letzte Woche haben wir uns darüber aufgeregt, dass die Show von Jimmy Kimmel abgesetzt wurde. Also ein Eingriff in die Meinungsfreiheit. Und 6 Tage später ist er wieder da. So schnell kann es gehen. Donald schäumt.
Ja, guck mal, das Armageddon ist abgewendet. Ich habe ja gesehen, gab eine Spiegelumfrage, ja. Droht jetzt in Amerika das Ende der Meinungsfreiheit? 96% der Spiegelleser, ja, das Ende der Meinungsfreiheit sei jetzt gekommen in den Vereinigten Staaten. Alle können durchatmen. Die Meinungsfreiheit ist gesichert. Jimmy Kimmel ist zurück. Na gut, gibt auch diesen Satz, go woke, go broke, ne?
Ja.
Also das heißt, Unternehmen, die da bestimmte Anhängerschaft haben, bestimmtes Image, glauben jetzt einfach mal, dem Zeitgeist folgen zu müssen und was ganz anderes machen. Mhm. Also berühmtes Beispiel Bud Light, diese Biermarke, ne, die mehr so unter den Truckern beliebt war oder beliebt ist.
Okay.
Und die dann eine Transaktivistin ja als neues Maskottchen entdeckt. Ne?
Oh.
Börsenkurs, glaube ich, um so und so viele Milliarden eingebrochen. So.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
So ist das bei Disney natürlich auch gelaufen.
Klar.
Weil Disney hat sich bislang positioniert eben als eher linker Konzern. Ne? Waren die ersten, die ja jetzt durchgegendert haben. Und das Schneewittchen wurde dann auch noch gegendert. Und irgendwie, die haben doch jetzt ein neues, hatten doch, was hatten die denn? Hatten sie nicht Snowbite oder was haben sie neulich rausgebracht?
Keine Ahnung.
Großen, ja, da gab es, oder Cinderella war das, glaube ich, okay. Die dann plötzlich sozusagen den Feminismus entdeckte und eine Vorkämpferin für den Feminismus wurde. Ne?
Achso, ich dachte, die ist trans.
Also wenn so jedenfalls ein solcher Konzern jetzt sozusagen die Direktiven des Weißen Hauses erfüllt, gibt es natürlich Ärger.
Hm.
Und für alle, die Disney-Aktien hatten, waren das schlimme Tage. 5% eingebrochen.
Ja klar, weil die Leute alle ihr Abo Disney Plus gekündigt
haben.
Also
jedenfalls nicht alle.
Aber viele.
Disney-Vorstand hatte also die Wahl zwischen jetzt Pest und Cholera oder beziehungsweise zwei Türen der Hölle. Entweder Donald Trump verärgern oder die eigenen Kunden. Und da haben sich jetzt dafür entschieden, jedenfalls erstmal ein bisschen Donald Trump wieder zu verärgern, indem sie Jimmy Kimmel auf Sendung nehmen.
Ist erstmal günstiger.
Ja, zumal, ja. Bei so einem Vorstand, der denkt ja auch mal das eigene Portemonnaie.
Ja,
und woran hängen alle Boni? Am Börsenkurs.
Natürlich.
Ja, so.
Ich finde es total spannend, dass in der ersten Show von Jimmy Kimmel, als er jetzt wieder dann auf Sendung war, 6,4 Millionen Einschaltquote. Das ist irgendwie das Dreifache dessen oder das Vierfache dessen,
ja,
was er normalerweise im Durchschnitt hat. Also am Ende war das für ihn noch ein Karriereboost.
Ja gut, er ist jetzt Märtyrer der Meinungsfreiheit, ne? Da gab es ja schon einen, den sie doch jetzt gecancelt haben, allerdings mit ein bisschen so Vorlauf, Stephen Colbert, ne?
Ja, genau.
Und da hat er jetzt auch gesagt, na jetzt hat er ja zwischenzeitlich, war er nicht mehr der einzige Märtyrer, jetzt ist das wieder, ja, hat er wieder den Status.
Aber Herr Colbert steht jetzt ja auch nicht ganz alleine da, hier in Deutschland, hat da Gesellschaft von Julia Ruß, die ja beim NDR rausgemobbt wurde, ne? Also auch Märtyrerin der Meinungsfreiheit.
In gewisser Weise ja. Also ich habe sie auch gleich angerufen.
Ach was?
Ja.
Ach, guck an.
Ja, das war mich natürlich interessiert. Also erstmal dachte ich, könnte ja vielleicht auch ein bisschen Zuspruch gebrauchen. Ne? Und so.
Du hast ja dann auch immer ein Herz für diejenigen,
die unterdrückt werden. Ja, also jedenfalls die Mobbing-Opfer.
Ja, zu Recht.
Diese Sendung ist allen Opfern des Mobbings gewidmet. Außerdem bin ich ein neugieriger Mensch. Deswegen bin ich in den Journalismus gegangen, ja. Also, um meine Neugier auszuleben.
Ein kurzer Hinweis zum Thema Daten im Netz, das für jeden relevant ist. Persönliche Informationen wie Namen, Adressen und Telefonnummern bis hin zu finanziellen Details oder sensiblen Daten wie der Gesundheitsstatus oder politische Ansichten sind oft öffentlich zugänglich. Geraten solche Daten in falsche Hände, werden sie für Betrug, Stalking oder Identitätsdiebstahl genutzt. Hier kommt unser heutiger Podcast-Partner Incogni ins Spiel. Das Unternehmen entfernt persönliche Daten automatisch von hunderten Datenbanken und Webseiten und sorgt dafür, dass sie nicht einfach wieder auftauchen. Mit der Custom Removal Funktion von Incogni können zusätzlich Links zu Webseiten gemeldet werden, die nicht Teil des automatischen Löschungsprozesses sind und auf denen private Informationen erscheinen. Ein persönlicher Experte kümmert sich dann um die Entfernung. Besonders praktisch, es gibt verschiedene Pläne, vom Standard-Abo, das automatisierte Anfragen an hunderte Datenhändler abdeckt, bis hin zu Unlimited, mit dem zusätzlich die Custom-Removal-Funktion verwendet werden kann. Für Familien gibt es außerdem die Option, mehrere Mitglieder gleichzeitig zu schützen. So lässt sich das Risiko für Scams und unerwünschte Kontaktaufnahme reduzieren und die Kontrolle über persönliche Daten zurückgewinnen. Mehr Infos unter incogni.com/schwarzer Kanal. Dort gibt es exklusiv für unsere Hörer 60% Rabatt auf den Jahresplan. Jetzt informieren und Stück für Stück die Privatsphäre im Netz zurückgewinnen.
Was ich dabei erfahren habe, ich habe mich natürlich gefragt, was für ein Vertrag haben Sie eigentlich? Die ist feste Freie beim Bayerischen Rundfunk. Also die ist noch nicht mal Redakteurin.
Ach komm, die ist da nicht angestellt.
Nein, also das ist also sozusagen vertragsmäßig ein ganz kleines Licht. Da habe ich auch so gedacht, Mann, wie, also eigentlich ekelhaft ist denn das? Das heißt, als ältere Kollegin mit einer Festanstellung gewissermaßen im Rücken wie Frau Reschke, dich dann hermachen über jemanden, also der vertraglich gar nicht gesichert ist. Und damit ja auch jedem Druck ganz anders ausgesetzt. Also wenn ich, wie gesagt, wenn ich Frau Reschke bin und habe eine Festanstellung und bin da seit Jahr und Tag, da muss ganz was ganz Schreckliches passieren, damit du rausfliegst, das ist eigentlich unmöglich. Während bei so einer festen Freien, da reicht ja einmal so ein Fingerschnips und dann ist die weg.
Und Frau Reschke hatte ja in ihrer Sendung mehr oder weniger dieses Magazin klar als rechtsradikal gebrandmarkt. Das war ja dann die Ursache.
Aber weil das ja eine, als Satire-Sendung gilt, so wie Herr Böhmermann ja auch immer als Satire-Sendung läuft, also hat sie das nicht selbst gesagt, da stand so eine Handpuppe und da ging es irgendwie um, wie jetzt also die Rechten hofiert werden und die Rechten und die Rechtsradikalen in unsere Gesellschaft in die Mitte vordringen. Und dann sagt eben diese Handpuppe, und wir müssen jetzt halt auch im Fernsehen ein bisschen was Rechtsextremes machen. Und dann sagt Frau Reschke, klar.
Oh Gott, das ist so, auch billig, ne?
So, ja. Damit es auch jeder mitkriegt, was gemeint war, weil die Sendung von Frau Ruß heißt, oder hieß ja, klar.
Sie heißt es immer noch, weil für den BR moderiert sie es ja weiterhin.
Ja, wobei, das ist mir auch erst jetzt klar geworden, das ist ja eine ganz irre Konstruktion gewesen. Also Frau Ruß ist feste Freie beim Bayerischen Rundfunk.
Ja.
Die Sendung wurde aber komplett produziert vom Norddeutschen Rundfunk, weil dort ein Redakteur war, der mittlerweile, wie ich gehört habe, allerdings auch auf dem Abschussgleis ist, der so ein bisschen anders ist als die anderen alle NDR-Redakteure. Ja, und der hatte die entdeckt, die Frau Ruß, weil sie ja so einen Kommentar mal gesprochen hatte gegen das Gender. Ne?
Richtig.
War in so einer Schaltkonferenz die Frage gewesen, wir bräuchten doch eigentlich auch mal einen Kommentar gegen das Gendern. Wer kann das machen? Schweigen. Und dann hat sich Frau Ruß gemeldet und gesagt, du findest auch nicht so toll mit dem Gendern. Ja. Also hatte sie einen Tagesthemen-Kommentar. Und das hatte der beim NDR gesehen. Der ist offenbar auf dem Anti-Reschke-Kurs und hat dann also diese Sendung sich überlegt gehabt mit der.
Ah, okay.
Da kann man sich ja schon mal fragen, warum macht der Bayerische Rundfunk sowas nicht eigentlich alleine? Jetzt müssen sie es machen, weil sie ja jetzt gewissermaßen das Commitment abgegeben haben. Ja?
Aber warum haben die das nicht alleine gemacht?
Weil sie halt auch durch und durch sozialdemokratisiert sind. Das ist ja die Wahrheit beim Bayerischen Rundfunk. Ja. Es ist da nicht ganz so offenkundig wie beim Norddeutschen Rundfunk, aber so ganz anders ist das da auch nicht.
Der NDR-Intendant hat sich ja jetzt zu Wort gemeldet und hat gesagt, ne, also von Canceln kann gar keine Rede sein.
Nein, weil?
Es wurde nur schlecht kommuniziert. Angeblich sei von vornherein klar gewesen, dass Frau Ruß nur die Piloten moderiert und dann würde man reevaluieren.
Also was stimmt, das Projekt war angelegt auf 3 Folgen. Mhm. Die haben sie auch gemacht. Und dann war unklar, gehen Sie da raus, machen Sie es, sagen Sie einfach, mach das doch alleine jetzt beim Bayerischen Rundfunk. Oder machen Sie es weiter? Die Variante, wir machen die Sendung weiter, aber ohne Verruß, ja. Das war für alle eine große Überraschung, inklusive Verruß und der Bayerische Rundfunk.
Okay.
Weil, das war ja das Hinterhältigste daran, nachdem sie die rausgemobbt hatten, also mit Unterschriften, Aktionen, Vollversammlung, ja, also gegen Verruß, und dann jeder sich sozusagen austoben durfte. Wie gesagt, die Frau ist 31,
ja.
Feste Freie, beim Bayerischen Rundfunk. War das i-Tüpfelchen jetzt, wir machen die Sendung weiter, aber geben die in die Verantwortung von Frau Reschke und ihrem Team.
Um Gottes Willen.
Also mit einem,
aber dann wird's so eine
Reschke-Klon.
Ganz andere Sendung.
Ja, nur ist es ja anders gekommen.
Ja eben, es macht doch jetzt unsere Kollegin,
ja.
Tanit Koch.
Ja, ja, aber in der Notoperation. Also der Plan war ein ganz anderer. Der Plan war, wir nehmen das und machen jetzt eine richtige NDR-Sendung draus, ja. Also
so.
Open Borders, ja, das Leid der Migranten an der Grenze in Belarus, schlimm, wie es in Gaza aussieht, sowas wollten die machen.
Ach so, ich dachte, die haben es vielleicht erkannt, dass sie einen Fehler gemacht haben und wollen jetzt gegensteuern.
Nee, und dann kam ja der Mega-Shitstorm, inklusive, das hatten sie natürlich nicht so überdacht, der Ministerpräsident des feinen Bundeslandes Schleswig-Holstein, Herr Günther, der ja dann noch demonstrativ wegblieb bei der Amtseinführung des neuen NDR-Intendanten, ja. Das begab sich ja zufälligerweise am gleichen Tag des Rausschmisses. Das ist ja manchmal so, du hast erst kein Glück und dann kommt Pech dazu, ne? So. Herr Günther wiederum hatte wahnsinnig Schiss, dass er Ärger kriegen würde oder vorgeführt würde von unserem Ministerpräsidenten Bayern, Markus Söder.
So, natürlich.
Ja, logisch.
Das passiert auch häufiger mal.
So, und also der sah schon die Tweets, die aus der Bayerischen Staatskanzlei kommen, ja, nach dem Motto Rotfunk, und hat gedacht, was mache ich bloß, ja, zumal eine derjenigen, die sozusagen die Pistole in der Hand hatten und da, oder das Schreckschussgewehr da beim NDR, die hatte er selber entsandt. Also eine Rundfunkrätin, die Schleswig-Holstein in diesen Rundfunkrat entsandt hatte, auf dem Ticket der CDU, aber von den Grünen, knalllinks. Das ist natürlich auch typisch,
ja.
Herr Günther.
Ja, natürlich.
So, Antifa, eine offenbar der Redelsführerin im Hintergrund. Also das heißt, dem brannte der Kittel und jetzt hat er gedacht, was mache ich jetzt? Und dann hat er eben Solidaraktion mit Julia Ruß. Zufälligerweise hat die an dem Tag auch noch eine Lesung in Kiel. Und dann ist er bei ihr aufgetaucht und hat halt den neuen NDR-Intendanten stehen lassen. So, da war natürlich jetzt, und das ist ja so auch wieder so lustig bei diesen ganzen NDR-Linken. Wenn es dann Ärger gibt, das wollen sie ja auch nicht, da sind sie ja auch feige. Da haben sie also sofort angerufen, in Kiel, ja, in der Staatskanzlei, wie man das irgendwie wieder, diesen Riss wieder kitten könnte. So, und das Angebot ist jetzt der Versöhnung Tanit Koch vom Fokus. Als neue Moderatorin.
Aber warum macht die das? Also ich frage mich, da kannst du ja fast nur verlieren.
Nee, ich würde sagen, kannst fast nur gewinnen.
Findest du?
Ja, klar. Du machst jetzt 3 Sendungen. So, wenn die jetzt Ärger machen, ich kenne ja
erstens. Ach so, ja,
ja,
okay.
Auf, dann
nicht, dass sie dann eine Reschke-Sendung machen muss. Das ist ja furchtbar.
Ja, dann sagt sie dann.
Dann macht sie nicht.
Dann macht sie es nicht. Ja, und dann ist ja noch, also das wäre ja der Super-GAU. Also wenn sie jetzt auch noch die Tanit verlieren würden, ja. Insofern, eben, die hat doch gar nichts zu verlieren. Die guckt sich das an, die geht da mit einem Team hin, macht ihre Sendung. Und ich kenne ja Tanit Koch ein bisschen.
Mhm.
Ich kannte sie schon, als sie bei der Bild-Zeitung war und dann aufstieg zur Chefredakteurin der Bild. Also die ist nicht mit dem kleinen Finger gemacht, die weiß sie auch durchzusetzen.
Die war auch bei RTL.
Ja, die war auch bei RTL. Ja. Also im Zweifel ist die ein viel härterer Knochen als Julia Ruß.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist ja die Pointe am Ende.
Natürlich. Für Julia Ruß freut es mich, weil sie hat jetzt durch diese Aktion so viel Publicity bekommen, dass das ihr am Ende helfen wird. Da bin ich mir echt sicher.
Also der BR muss jetzt Geld in die Hand nehmen und eine eigene Sendung aus dem Boden stampfen. Das ist das Ergebnis. Also jedenfalls den Erklärungen, die Markus Söder abgegeben hat. Ne?
Mhm.
So, insofern ja, stimmt. Also jetzt haben sie, durch diese Aktion haben sie jetzt Tanit Koch mit Klar beim NDR und Julia Ruß mit einer eigenen Sendung beim Bayerischen Rundfunk. Also das ist so ein bisschen ausgegangen wie mit Jimmy Kimmel, ne?
Das stimmt. Schließt sich der Kreis. Diese Episode wird präsentiert vom VPN-Anbieter Surfshark, dem Tool, das ihr digitales Leben privat und sicher macht. VPN klingt erstmal technisch, dabei ist es ganz simpel. Surfshark verschlüsselt ihren Webtraffic, verbirgt ihre IP-Adresse und sorgt dafür, dass das, was sie online tun, auch wirklich ihre Privatsache bleibt. Warum ist das wichtig? Erstens, beim Surfen im öffentlichen WLAN. Wir alle loggen uns mal schnell ins Flughafen- oder Café-WLAN ein, ohne groß drüber nachzudenken. Mit Surfshark ist Ihre Verbindung geschützt. Niemand kann mitlesen. Zweitens, Preisdiskriminierung. Fluglinien und Hotels verlangen ja oft je nach Standort unterschiedliche Preise. Mit Surfshark können Sie Ihren virtuellen Standort ändern und sichern sich so bessere Deals. Das Beste, mit nur einem Surfshark-Account können Sie unbegrenzt viele Geräte verbinden. Über 3000 Server in 100 Ländern stellen sicher, dass Sie immer eine schnelle und sichere Verbindung finden. Außerdem gilt bei Surfshark eine strikte No-Log-Policy. Das heißt, es wird nichts gespeichert, was Sie online suchen. Obendrein gibt's noch mehr Schutz, eine Antivirusfunktion gegen Malware und den Surfshark Alert, der Sie direkt informiert, falls Ihre persönlichen Daten doch irgendwo im Netz geleakt werden. Wenn Sie Ihre digitale Privatsphäre zurückhaben möchten, probieren Sie Surfshark aus. Abos schon ab 2 Euro im Monat. Unter surfshark.com/kanal bekommen Sie bei Abschluss eines Jahresabos 4 Monate geschenkt. Den Link gibt's in den Shownotes. Wir müssen auch auf die Politik mal blicken. Also in den Bundestag Haushaltswochen. Unser Finanzminister Lars Klingbeil hat erst den Haushalt für 2025 verabschiedet und dann den Entwurf für 2026 vorgelegt. Und trotz Rekordschulden und vielen Investitionen ist jetzt überhaupt kein Geld da, um Straßen zu bauen.
Da hat sich der Verkehrsminister verplappert, der Neue. Er hat wahnsinnig Ärger bekommen. Übrigens auch mit den eigenen Leuten, weil er angesprochen auf die Frage, wie es denn jetzt mit dem Straßenbau weitergehen würde.
Ja.
Sie haben ja extra einen Sonderfonds Straßenbau gewissermaßen aufgelegt. Also Infrastruktur heißt das Ding. 500 Milliarden. Sagte, nee, also das könne er leider nicht gewährleisten. Da fehlt das ganze Geld. Also die Straßen würden weiter bröckeln und die Brücken auch. Ich meine, das ist ja der Treppenwitz. Da gab es ja immer diese Erklärung im Bundestag, unter anderem von den Grünen, aber auch von Sozialdemokraten. Und dann wurde gesagt, ja, also wir Deutsche könnten über gar keine Brücke mehr gehen, ohne sozusagen in Lebensgefahr zu schweben. Ja, und deswegen müssen wir die Schuldenbremse jetzt lockern. Ja. Jetzt haben wir die Schuldenbremse aufgehoben, jeweils temporär. Und jetzt gibt's trotzdem kein Geld für die Brücke. Also das heißt, weiter Lebensgefahr, ja. Das kannst du doch gar keinem mehr erklären.
Für die Brücken gibt's noch Geld, aber er hat irgendwie jetzt gedroht, 74 oder so, Neubauprojekte von Straßen zu stoppen.
Er hat nicht gedroht, er hat das Geld nicht.
Ja, weißt du aber, was der Knackpunkt ist? Die haben im Kernhaushalt das Budget für das Verkehrsministerium um mehr als 10 Milliarden gekürzt. Das heißt, er muss sich rein aus dem Infrastrukturpaket bedienen. Und das ist ja zweckgebunden, nur für Sanierung für Brücken und Co., nicht für Neubauprojekte. Und das ist jetzt die Krux. Aber das ist doch ein Scherz. Du kannst doch nicht sagen, das Infrastrukturpaket ist für Investitionen und dann kürze ich einfach den Kernhaushalt ein.
Ja, aber das ist ja das, was die Kritiker immer gesagt haben. Das wird so kommen, dass dieses sogenannte Sondervermögen natürlich benutzt wird als großer Verschiebebahnhof. Und genauso ist es jetzt auch. Das heißt, alles, was normalerweise im sogenannten Kernhaushalt drin war, dass wir überhaupt schon jetzt von Kern- und Nebenhaushalten sprechen, zeigt ja schon das Ausmaß der Verwirrung.
Was schon 503 Milliarden sind.
Die haben jetzt aus dem Kernhaushalt alles Mögliche rausgenommen. Hm. Also sie haben jetzt die Straßen rausgenommen und eben die Brücken rausgenommen. Und sie haben zum Beispiel auch den Ausbau des digitalen Netzes rausgenommen. Ja, das waren auch nochmal 2,8 Milliarden, habe ich heute gelesen in der Süddeutschen.
Auch Verteidigung ein bisschen?
Das wird jetzt alles, also das sind alles originäre Aufgaben des Bundes, die im laufenden Haushalt normalerweise anfallen. Die sind jetzt alle raus und werden jetzt über das Sondervermögen finanziert. So war das aber gar nicht gedacht. Das war ja gedacht, dass es ein Investitionsbooster ist. So ist es ja verkauft worden. Also sozusagen on top. Da ist jetzt gar nichts on top. Und das heißt, mit diesen frei gewordenen Stellen im normalen Haushalt wird jetzt was finanziert?
Wahlgeschenke.
Mütterrente, Erhöhung der Pendlerpauschale, niedrigerer Satz für die Gastronomie. Das heißt, reiner Sozialstaat und Umverteilung.
Ja,
dass man da mit seinem Geld nicht auskommt, kein Wunder.
Ja, ich kann nur sagen, ich wünsche mir da Christian Lindner zurück.
Ja, also ich hab's ja, ich meine, es gibt ja ein paar, die aufpassen. Was lese ich auf dem Rechnungshof?
das stimmt.
Hier, von solider Finanzwirtschaft weit entfernt. Ich meine, das ist Hammer, das neueste Gutachten. Oder mit der Bereichs Ausnahme, also genau das, was wir gerade besprochen haben, wurde die Schuldenregel nahezu vollständig ihrer ursprünglichen Wirkung beraubt. Das sind so die Sätze des Rechnungshofes. Das heißt, wir erleben gerade, ich weiß gar nicht, wie man diese Form der Unseriösität nennt. Ich weiß nicht. Aber jedenfalls, das ist weit schon weit von dem entfernt, was uns die CDU und auch Friedrich Merz vorher versprochen haben.
Weißt du, was mich wirklich nervt? Wir nutzen Strom in Deutschland immer noch wie in den 90er Jahren. Feste Tarife, Knebelverträge, Intransparenz. Am Ende zahlen wir alle zu viel und dabei wissen wir längst, dass es auch anders geht. Genau hier setzt unser heutiger Podcast-Partner Robert Energy an. Robert bringt die Energiewende direkt zu uns nach Hause und zwar fair, transparent und flexibel. Es gibt nämlich dynamische Stromtarife, das heißt, man zahlt immer nur den besten Preis, abhängig vom Markt und ohne böse Überraschungen am Jahresende. Und mit der Robot-App behält man seinen Verbrauch live im Blick und sieht sofort, wann Strom am günstigsten ist. So hat man die volle Kontrolle. Bei Robot gibt es zu 100% TÜV-zertifizierten Ökostrom aus Europa. Der ist nicht nur bezahlbar, sondern auch besser fürs Klima. Kein Wunder also, dass es schon über 100.000 zufriedene Kunden gibt, die gemeinsam 40 Millionen Euro pro Jahr sparen. Und jetzt das Beste. Hörer und Hörerinnen unseres Podcasts bekommen exklusiv 120 Euro Neukundenbonus. Einfach bei der Anmeldung den Code Kanal 120 eingeben und nach 12 Monaten Vertragslaufzeit wird der Bonus auf der Jahresabrechnung gutgeschrieben. Also Schluss mit alten Stromsystemen, die keiner mehr braucht. Jetzt zu Robot Energy wechseln und den Strom der Zukunft wählen. Alle Infos und den Bonus findet ihr auf robot.energy und im Link in unseren Shownotes.
Das stimmt, aber ich frage mich, also Lars Klingbeil macht das ja. Ja, also schlägt das jedes Mal vor. Dann kommt er auch schon wieder mit der Forderung nach Steuererhöhung um die Ecke, obwohl das im Koalitionsvertrag ausgeschlossen wurde.
Ja, weil die Ausnahmen ja jetzt noch schneller galoppieren als die Einnahmen. Ich meine, die Wahrheit ist, links ist vorbei, war das Versprechen.
Ja, aber es ist nicht.
Wir wachen jetzt auf mit, es geht alles so weiter, nur mit der doppelten Geschwindigkeit. Das ist ja, die Wahrheit.
Stimmt.
So, und deswegen kommt jetzt auch Lars Klingbeil jetzt die Woche schon wieder um die Ecke und sagt ja, also um Steuererhöhung werden wir nicht herumkommen. Dann ist ja immer, also größere oder stärkere Rücken müssten mehr schultern. Ich habe neulich so einen Rant auch veröffentlicht gehabt, als ich das im Urlaub las, schon wieder mit Steuererhöhung. Und da habe ich gedacht, dann warf er wieder den Reichen. Also die Reichen müssten sich fragen lassen, was sie zur Gerechtigkeit dieses Landes beitragen. Und da habe ich gedacht, alter Schwede, ich meine, was hast du eigentlich in deinem Leben bislang beigetragen zur Wohlstandsvermehrung in Deutschland? Und da habe ich gar nichts gefunden. Seit der Mann auf der Welt ist, lebt er von Steuern beziehungsweise von Transferleistungen. Erst von seinen Eltern, dann ist er ins Studium gegangen, finanziert von den Reichen, die er ständig sozusagen jetzt im Munde führt und anklagt. Dann ist er irgendwie in der Partei gelandet und war dann erst Büroleiter, dann ist er Abgeordneter geworden. Ja, das heißt, der hat sein Leben lang jetzt gelebt von den Leuten, die mit ihren Steuern diesen Staat am Laufen halten. Und statt ein Dankeschön, das könnte man ja mal erwarten, hören sie von ihm Verachtung.
Aber Jan, das kannst du doch nicht so laut sagen.
Weil?
Friedrich Merz hat doch gesagt, wir müssen ganz sensibel mit Lars Klingbeil umgehen,
ja,
weil der so dünnhäutig sei. Das kannst du doch nicht machen.
Ja, genau. Das hat der natürlich auch so in der Fraktionssitzung der CDU, also sollten die Kritik an Lars Klingbeil einstellen, weil der sei so sensibel. Ja, sensibler heißt in dem Fall natürlich, ich meine, ich bin ja auch für den sensiblen Mann, ja. Finde ich ja klasse. Das heißt ja in Wahrheit kritikunfähig, besonders der nimmt sich Kritik so zu Herzen, ja. So.
Aber er kriegt zwar kaum eine, finde ich. Ich finde es total bemerkenswert, wie vorsichtig alle Medien außer du mit ihm umgehen.
Ja, das stimmt.
Einfach nur, weil die alle denken, oh Gott, lieber nicht den Lars anschießen, weil wenn diese Koalition in die Brüche geht, was kommt dann?
Das ist ja bei diesen Sensibelchen oft so, dass die ganze Watte gepackt werden müssen. Ja? Und also schon beim kleinsten sozusagen Kritikanstoß umfallen müssen. Also sich ans Herz packen. Ja, ich weiß nicht. Ja, er ist ja auch so ein bisschen aus dem Leim gegangen.
Also Bodyshaming machen wir hier nicht.
Nein, aber man merkt, also furchtbar. Furchtbar. Also ich habe mich jedenfalls, ich habe mich wieder die Woche ausreichend geärgert.
Ich habe mich gefragt, Also der Merz lässt sich ja, also zumindest ist das meine Vermutung, immer so ein bisschen erpressen, ne? Also er hat eigentlich die richtige Diagnose,
ja,
und dann kippt er doch wieder in die linke Richtung. Was würde denn passieren, wenn der Merz einfach sagt, wir machen das jetzt, also beispielsweise wir machen jetzt Rente mit 70, dafür bekommt ihr ein bisschen Erbschaftssteuer, ich entscheide das mit Richtlinienkompetenz. Glaubst du, die SPD würde die Koalition platzen lassen, dann kriegen die bei der nächsten Wahl keine 10%. Das machen die doch auch nicht. Das geht doch auch, ist doch keine Einbahnstraße, diese Erpressung. Das könnte man doch auch umkehren.
Ja, gut, die Alternative wäre eine Minderheitenregierung, ne?
Ja.
Ja. Gut, möglicherweise ist das in der Tat am Ende besser als das, was wir jetzt erleben. Ich glaube, doch Umfragen die Woche, oder? Dass die Mehrheit der Deutschen jede Hoffnung aufgegeben hat, dass es irgendwie mit dem Land noch vorangeht. Das ist natürlich, ich meine, das ist ja.
Du gibst doch gar nichts auf Umfragen. Eigentlich, oder?
Gut, ich.
Ja. In Ausnahmefällen.
In Ausnahmefällen. Übrigens ist die ja nicht ganz falsch. Man sieht es ja auch in den Wahlergebnissen, besonders den Umfragen zur mit der sogenannten Sonntagsfrage.
Ja.
Wo steht die AfD im Augenblick bei 26?
Vorne. Ja.
Vor der CDU, ne?
Ja, vorne.
Und das ist nicht so ein Hokuspokus-Institut gewesen, dass das erfragt.
Keine Internet-Rummelbude?
Nein, sondern, glaube ich, ein relativ seriöses. Ich meine, da geht die ganze Zeit der Trend hin.
Aber man muss sagen, die Bundesregierung hat in dieser Woche auch was richtig gemacht.
Mm.
Ja, will ich dran erinnern.
Immer ganz gespannt.
Anders als Frankreich, Großbritannien, Kanada, haben sie nicht den Staat Palästina anerkannt. Das ist doch schon mal eine gute Sache, finde ich. Das müsstet ihr auch in die Karten spielen.
Ja, also das heißt, nicht einem Wahnsinnsprojekt beigetreten, das ist natürlich auch eine große Leistung, ja. Ich meine, Palästina anerkennen, was wird eigentlich anerkannt? Kann keiner beantworten, also es gibt dort keine Regierung, es ist kein klar definiertes Staatsvolk, es gibt keine Grenzen, man weiß gar nicht, wo das liegen soll, es gibt also dann mit auch gar keiner Hauptstadt, es ist ein reines Fantasieprojekt, aber jetzt schon mal anerkannt von Frankreich, Großbritannien und dem mächtigen Luxemburg.
Ja, ja, da noch so ein paar kleine.
Das ja auch, ja, auch fest an der Seite aller Unterdrückten dieser Welt steht.
Mhm. Also die Zwei-Staaten-Lösung ist ja schon ein langfristiger Plan.
Ja.
Aber ich habe mich nur gefragt, das ist jetzt die Belohnung für die Hamas, dass sie da am 7. Oktober gemetzelt hat? Das ist doch irre. Die Botschaft ist doch irre.
Gut, so haben sie es ja auch empfunden. Also das war ja sofort nicht nur, also die Hamas begrüßt diesen Schritt, ne, haben sie ja gleich erklärt, ja, sondern sie haben doch, glaube ich, um ihre Feierlichkeiten entsprechend einzuläuten, erstmal drei Leute auf offener Straße massakriert. Da gab es ja gleich so ein Video.
In den Hinterkopf geschossen,
ja,
hab ich
ja
auch gelesen.
So nach dem Motto, als Dank ja an die EU und alle europäischen Staaten, dass ihr uns anerkannt habt, feiern wir heute mal so richtig, lass es mal krachen, ja, und bum, bum, bum. Ja, gut.
Gut, Macron findet das alles nicht so schlimm scheinbar.
Gut, er hat
gesagt, es gibt keinen Grund, den Gaza-Krieg weiterzuführen.
Ja, gut, Herr Macron und Herr Starmer, das ist ja der andere Held in dem Trauerspiel. Das ist der Premierminister von Großbritannien. Die halten sich natürlich wie so zwei betrunkene Matrosen jetzt aneinander fest, weil ich meine, die Ratings von Herrn Starmer sind im Keller. Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, heißt der nächste Premierminister Großbritanniens Nigel Farage, ja.
Mr. Brexit.
So, dieser Mr. Brexit, ja. Der Mann mit dem irren Lachen. Und ich meine, ich glaube, es gibt keinen Premier in Frankreich, der so verhasst war am Ende wie Macron. Also, der kann ja ohne vierfachen Polizeischutz ja gar nicht mehr da aus seinem Élysée-Palast raus, weil die Leute so den Kanal voll haben. So, jetzt hat er sich halt gedacht, er schreibt sich irgendwie die Herzen der Welt ein, ja, indem er Palästina anerkennt. Und da ist er ja gleich dahin gerannt in die UN und hat auch erstmal alle Bösewichter gleich, die es da gibt, die angeschüttelt, unter anderem diesem Kopfabschneider aus Syrien. Und das. Gut, bei Macron ist natürlich auch dabei, das ist ja der rationale Teil. Hm. Die haben in Frankreich relativ starke Wirtschaftsinteressen im arabischen Raum.
Klar.
Und jetzt hofft er irgendwie, dass ihm das in Saudi-Arabien und Katar und bei den Vereinigten Arabischen Emiraten irgendwie hoch angerechnet wird, wenn er Palästina unterstützt oder Palästina anerkennt. Wie gesagt, das ist so, der kann es ja gleich Lummerland anerkennen.
Gott.
Ja, das ist. Ich meine, ich habe gesehen, die Briten waren ja sehr schnell jetzt.
Mhm.
Also kaum Anerkennung. Haben sie ihre Website geändert, ja, also UK Government, und dann siehst du also britische Botschaft in Jerusalem. Mhm. Und da steht das als Ortsbezeichnung nicht mehr Israel, sondern Palästina.
Hä?
Ja.
Ach komm, du spinnst doch.
Also da kommt die Post erstmal nicht mal so schnell an.
Entschuldigung, aber das kannst du doch nicht machen. Also du kannst ja sagen, zwei Staaten, ich erkenne Palästina an, aber doch nicht
vielleicht lag die
from the river to the sea.
Vielleicht lagen die in Ost-Jerusalem und sie haben jetzt sozusagen gleich Ost-Jerusalem dem neuen Palästina zugeschlagen. I don't know, ich habe es gesehen.
Boah, das finde ich krass.
Ja, aber das ist ja, wo du hinguckst, ist es natürlich, also die gleichen Länder, die jetzt also vollmundig Palästina anerkennen, haben natürlich nicht die Traute, Taiwan anzuerkennen, ja. Da habe ich mal geguckt, wer hat eigentlich Taiwan anerkannt, mhm. Weil ich würde mal sagen, Taiwan, da gehen jetzt erstmal doch wahrscheinlich auch unsere Hörer davon aus, eigenständiger Staat. Also die haben schon mal jedenfalls alles, was man braucht. Also die haben eine Regierung, die haben sogar eine Demokratie. Also die haben nicht, bedrohen nicht ihre alle ihre Nachbarn mit Auslöschungsfantasien und Wünschen. Die haben eine klare Grenze. Die haben sogar eine Hauptstadt.
Ja, Taipei.
Aber wenn du guckst, wer hat Taiwan anerkannt, da gibt's dann irgendwie so, glaube ich, Barbados, ja, irgendwie die Seychellen, also irgendwie so 13 Winzstaaten. England ist nicht dabei, Frankreich ist nicht dabei, das mächtige Luxemburg ist nicht dabei, weil sie alle Schiss haben, sich mit den Chinesen anzulegen. So, also das heißt gegen das kleine Israel, das haben sich sofort alle verbündet, oder Kurdistan, könnte man ja auch mal anerkennen. Ja, die führen da, glaube ich, seit 40 Jahren einen Befreiungskampf. Die haben übrigens auch eine eigene Hauptstadt im Grunde, die haben auch ein eigenes Staatsvolk, da hätte man jetzt Ärger mit Herrn Erdogan.
Und das ist alles schlimmer, als wenn man sich mit Israel anlegt.
Ja, klar.
Ja, das liegt halt daran, dass also diese komplette UN-antisemitische Haufen ist.
Das ja, du, das kommt noch dazu. Aber
es sind 157 Staaten, die das bislang anerkannt haben.
Ja, gut, die gibt's auch noch. Aber ich glaube, bei diesen Aktionen, das geht da um rein Opportunismus. Das hatten wir ja schon ein-, zweimal in dieser Sendung. Das sind halt so Showveranstaltungen. Am Ende endet es ja auch gar nichts in der Realität. Das ist ja das, was mich dann auch wieder... Also wenn wir auf eine ernstere Note jetzt kommen, man könnte ja eben wie gesagt sagen, ja Gott, hat keinen Effekt in der Wirklichkeit. Nur wenn sich eben eine Regierung wie die in London und Paris am Ende ja völlig von der Realität entfernt und reine Show- und Fantasieprojekte betreibt, da sagt das ja ein bisschen auch was aus, über deren Realitätssinn, deren Pragmatismus, das lässt ja tief blicken. So.
Das stimmt, aber es übt natürlich schon Druck auf, auch auf Israel in dem Moment.
Ja,
also helfen tut das nicht.
Solange sie den Donald an ihrer Seite haben.
Das stimmt.
Der hat auch wieder einen großen Auftritt gehabt in der UN. Der hat irgendwie Probleme, die Rolltreppe hochzukommen, glaube ich. Ne?
Die Rolltreppe hat plötzlich aufgehört zu fahren.
Ah, und warum eigentlich?
Die First Lady war vor ihm. Und dann, wenn die so plötzlich aufhört, dann kriegst du doch so ein...
Ja.
Dann fällst du fast. Und dann sagt er ja nur, weil die First Lady und er so gut in Shape sind. Sind sie nicht gestürzt? Ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, er hatte eine Redezeit von 15 Minuten, hat eine Stunde gesprochen. Annalena Baerbock, ja, ist ja Präsidentin von diesem ganzen Bums.
Ja.
Die hätte eigentlich eine rote, so einen Knopf drücken können, dann blinkt bei Donald Trump ein rotes Licht und das wäre dann so ein leichter Hinweis, dass er aufhören muss zu reden. Hat sie nicht gemacht, das hat sie sich nicht getraut. She had one job.
Ja, wobei ich glaube, also wie ich den Donald kenne, da hätten alle Lichter der Welt aufblinken können, das hätte ihn nicht gestoppt. Muss ich auch mal sagen, professioneller Respekt. Da war ja nicht nur die Rolltreppe offenbar ausgefallen, sondern der Teleprompter, ja. Also Annalena Baerbock kriegt ja nebenhin eine vernünftige Rede zu halten mit 4 Telepromptern, da, ja. Und er, eine Stunde frei geredet.
Ja, aber es war nicht so ganz faktenbasiert.
Teleprompter, so wie es immer bei ihm ist, ja. Also ich hab gehört, er hätte sich 7 Kriege in den ersten 30 Tagen beendet. Ich habe mich so ein bisschen...
Ich habe die gegoogelt.
Welche waren es denn?
Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber
das
sind so kleine, wie auch zum Beispiel zwischen Pakistan und Indien,
dieses Scharmützel.
Das ist alles auch ein Krieg natürlich, den er beendet hat. Und ich habe ja dann auch erfahren, dass wir wieder zur Atomkraft zurückkehren. Fand ich auch spannend. Also, ja, aber.
Und großes Lob für Friedrich Merz, ne?
Stimmt,
Terrific Guy.
Aber auf Basis falscher Fakten.
Ich glaube, da geht es darum, dass er irgendwie die Merkel so gar nicht leiden konnte, dass alles, was jetzt ihm angeboten wird aus Deutschland, erstmal auf seine Zustimmung stößt.
Ah oh Gott, wir brauchen auch diese Woche in unserer Rubrik Gewinner und Verlierer. Mit wem fangen wir an?
Die Verliererin.
Okay.
Die Verliererin ist für mich Maike Kohl-Richter.
Wie kommst du auf die?
Ja, auf Michael Kohlrichter, ja, die gibt's auch noch.
Die habe ich gar nicht am Schirm.
Die letzte Frau von unserem verstorbenen Bundeskanzler,
ja.
Dr. Helmut Kohlrichter. Dr. Helmut Kohlrichter, wollte ich schon sagen. Dr. Helmut Kohl.
Ja.
Wobei, also ganz falsch wäre es gar nicht, weil die hat ihn ja schon in ihren letzten, in seinen letzten Lebensjahren, Jahren hat sie sich da so gepackt und als Privateigentum behandelt. Und da wurden ja auch erstmal alle, die er überhaupt noch kannte, wurden da abserviert. Selbst der treue Ecki, der Ecki, der war doch das ein Fahrer.
Ja, das weiß ich nicht.
Ah, nicht? Weißt du nicht mehr?
Nein, da bin ich zu jung.
Ecki Sebert? Immer, wo, wenn es losging, der Ecki, der immer noch schon eingepackt hat, die Würste, wenn man mal irgendwo halten muss und dann wurde hinten aufgemacht und dann wurde mal so die Lunchbox rausgeholt und so. Ja, die wurden erstmal alle. So, jedenfalls, deswegen Verliererin.
Mhm.
Bevor ich jetzt so an Memory Lane komme hier, ne?
Ja.
Gute alte Zeit. Der Bundestag hat eine Helmut-Kohl-Stiftung eingerichtet.
Mhm.
In Ehrung.
Ja.
Von Helmut Kohl.
Ja, finde ich gut.
Ja. Da klagt sie jetzt gegen. Weil sie ist nicht richtig gefragt worden.
Hä?
Also.
Aber das ist ja eine Ehrung.
Würde ich so auch so sehen, siehst du auch, sieht jeder normale Mensch so, aber sie hat dagegen geklagt. Jetzt sind die Rechtsanwälte, nee, also das würde jetzt verhindern, weil sie ist nicht involviert. Na klar, also ich meine, die Stiftung will das nicht jeden Tag, ich weiß gar nicht, wo die lebt, ja wahrscheinlich immer noch in diesem Vermächtnisort Ockersheim, in der alten Villa. Wobei Villa ist das ja nicht gewesen, das war ja so ein Bungalow, der ja dann auch so nach außen so gesichert war, dass es eher so wie so ein Gefängnishof, ich habe mir das mal angeguckt, aussah. Also sie hat jetzt die Markenrechte, ja, sagt sie, am Namen Helmut Kohl. Das so, und wenn irgendwie einer um die Ecke kommt, also wieder Deutsche Bundestag und jetzt Helmut Kohl, da eine Helmut Kohl Stiftung, dann sagt sie, nee, also mein Markenrecht ist verletzt. So wie diese Sekretärin, die hat sich irgendwie so was aufgelegt, habe ich gerade in der Süddeutschen gelesen, irgendwie sowas, wo sie den Namen Moneypenny jetzt.
Ja, so eine Frauenfinanzlerin.
Genau, und dann kam sofort, also auch Klage, Moneypenny, James Bond ist geschützt und so weiter, 1 Million Euro Strafe zahlen. So ist das jetzt bei Frau Kohlrichter auch. Also sehr vorsichtig. Ich weiß gar nicht, ob wir den Namen Helmut Kohl überhaupt noch hier nennen dürfen.
Ach so. In der Sendung. Ja,
ob wir nicht ausbiepen müssen.
Ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe neulich über die gelesen. Helmut Kohl ist doch schon 2017 gestorben und sie konnte sich die ganze Zeit nicht entscheiden, was da für ein Grabstein hinkommt. Und deswegen steht da immer noch so ein provisorisches Holzkreuz, was schon komplett verwittert ist.
Nein, auch nicht mehr.
Ach was, okay.
Ja, also es hat jetzt ein bisschen gedauert. Es hat so 8 Jahre. Aber angeblich ist in Speyer, wo er begraben liegt, ist jetzt seit letzter Woche so ein Sichtschutz und jetzt soll das große Helmut Kohl
Mausoleum
Denkmal
erstellen. Okay. Ah, guck, da kommt's ja dann doch vorwärts. Naja, gut. Und wer ist unser Gewinner?
Wie heißt es? Klütz? Das habe ich gehört, ne? Klütz, die Kleinstadt Klütz. Das liegt irgendwo zwischen Wismar und Lübeck, 3000 Einwohner.
Kleinstadt mit 3000 Einwohnern, das ist ein Kaff.
Also Pullach, wo ich lebe, ist auch nicht größer. Insofern beleidige uns nicht.
Okay.
Die Kleinstädte. Ich glaube, es läuft in der Kleinstadt.
Okay. Ja, was passiert da?
Die hatten Michel Friedmann eingeladen für nächstes Jahr.
Mhm.
Da gibt es das Uwe Jonsson Literaturhaus, benannt nach einem der größten Schriftsteller, die Deutschland hervorgebracht hat. Und dem flatterte dann die Ausladung auf den Tisch, die Michel Friedmann. Begründung? Ja, also sie hätten Sicherheitsbedenken.
Hä? Ach so, ja. Okay.
Rechte Demonstration, ja. Rechte gegen Demonstration. Okay, dann ist dem Bürgermeister eingefallen, ach, vielleicht doch eine blöde Begründung, Rechte gegen Demonstration. Du gehst also in die Knie schon bevor sich irgendwo ein Demonstrant mal angemeldet hat. Einer hieß, nee, die Hamas würde da demonstrieren.
In Klütz.
Entschuldigung. Das haben sie auch wieder eingesammelt als Begründung. Dann hieß es, nee, also das Grund sei das Geld, weil der Herr Friedmann hätte eine Honorarvorstellung geäußert, die weit, weit über dem liegen würde, was sie normalerweise zahlen.
Ah, okay.
Dann Auftritt des Chefs des Literaturhauses. Das können wir jetzt gar nicht verstehen, weil das Geld hätten sie über Drittmittel eingeworben. Also da gäbe es jede Menge Gönner, die das finanziert hätten. Der Stadt würde also kein Euro Unkosten entstehen.
Okay.
Neue Sitzung im Rathaus. Man erwartet jetzt eine weitere Begründung. Das ist natürlich grotesk, aber was eben Klütz geschafft hat, Es hat sich auf die Landkarte damit geschrieben. Also, ich meine, Süddeutsche, FAZ, alle berichten über Klütz. Vielleicht ist das ja eine ganz famose Werbeaktion, ja. So. Wenn man schon sozusagen unterwegs ist, an der Ostsee doch mal in Klütz vorbeizuschauen.
Man könnte auch sagen, Michel
verlässlich
Friedmann.
Verlässlich rechts, ja, so.
Man könnte auch sagen, Michel Friedmann ist der Gewinner, weil er jetzt nicht nach Klütz muss.
Ja, das habe ich auch erst gedacht. Aber jetzt hat der PEN Berlin, wo ich ja auch Mitglied bin, also so eine Großaktion da geplant in Klütz, Demo, also für die Meinungsfreiheit, um es auch wieder, da haben wir schon wieder den schönen Bogen zur Meinungsfreiheit, also am nächsten Montag Demo für alle Klützer, Altklützer, Neuklützer, ja, und die auch Klützer werden wollen, Ehrenklützer, vielleicht für mich, auf dem Klützer Rathausmarkt mit Michel Friedmann. Das heißt, sie werden den Friedmann nicht los. Jetzt kommt er so rum eingeflogen.
Ob Jan Fleischhauer bei der Klützer-Demo mit dabei war, das erfahrt ihr in der nächsten Folge des Schwarzen Kanals am Donnerstag exklusiv bei Focus Plus und am Wochenende dann überall, wo es Podcasts gibt und bei Focus Online auf der YouTube-Seite. Bis dann, ciao.